Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext steht heute im Lukas 9, 18 bis 27. Ich lese ihn gleich. Zuvor möchte ich kurz berichten, im Urlaub haben wir einen sehr netten Mann getroffen. Und der war früher in der katholischen Kirche und ist dann in die evangelische Kirche gewechselt. Und wir kamen so ins Gespräch und er sagte so, also ein was kann ich nicht verstehen, vielleicht kannst du mir das erklären. Damals in der katholischen Kirche, da haben wir Heiligabend schön Messe gefeiert und das war so ein schönes Fest, der Heiland ist in die Welt gekommen, eigentlich eine schöne Sache. Aber dann haben die angefangen, in dem gleichen Gottesdienst die Messe, also das Abendmahl zu feiern und haben vom Kreuz und vom Leiden und vom Tod und vom Blut gesprochen. Und er hatte Angst um seine Kinder, dass die bei dieser Mischung einen seelischen Knacks wegkriegen. Seine Frage war, warum das Kreuz an so einem schönen Abend wie den Heiligen Abend? Nun ist klar, wir haben nicht von einem Kreuz geredet, was so als Schmuckgegenstand irgendwo rumsteht, sondern von einem rauen, harten Holzkreuz, einem Tötungsinstrument, an dem man Menschen bei lebendigem Leibe genagelt hat. Also dieses Kreuz. Und diese Frage, die dieser Mann hatte, die haben natürlich viele Menschen. Warum das Kreuz? Warum dieser blutige, unmenschliche Tod? Und Jesus selbst geht auf diese Frage im heutigen Predigttext ein. Und er macht deutlich die Notwendigkeit des Kreuzes in seinem Werk und auch in der Nachfolge. Das ist heute unser Thema, die Notwendigkeit des Kreuzes. Und dazu möchte ich jetzt diesen Predigttext lesen, Lukas 9, 18 bis 27. Und es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige aber, du seist Elia, andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Er aber gebot ihnen, dass sie das niemanden sagen sollten und sprach, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Da sprach er zu ihnen allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nähme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Also der erste Punkt ist die Notwendigkeit des Kreuzes im Werk des Messias. Wenn ihr euch noch erinnert, Jesus hat ja seine 12 Jünger ausgesandt. Er hat sie mit Macht ausgesandt, mit Macht über die Krankheiten und bösen Geister. Und sie kamen zurück und dann wollten sie sich ein bisschen zurückziehen, um darüber zu sprechen, ja, Zeit für sich zu haben, aber das gelang ihnen nicht, denn Tausende von Menschen folgten ihnen. Und Jesus nahm diese Tausende von Menschen an, er lehrte sie und er speiste sie, die Speisung der 5000. Und dann kam es doch dazu, dass sie sich zurückziehen konnten. Unser erster Vers hier, es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Nun, die Jünger waren unterwegs, ich weiß nicht, ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen in den Dörfern und Städten. Und mit Sicherheit war das die große Frage. Das war das Thema. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und wir haben gehört, dass selbst Herodes, der Landesfürst, sich diese Frage stellte. Ja, wer ist dieser Jesus, der immer mehr Leute anzieht? Und die Jünger geben jetzt Jesus die bekannten Vermutungen weiter, nämlich das Volk achtete Jesus als einen Propheten. Also Jesus war schon in der Meinung des Volkes etwas Besonderes. Mindestens wurde er mit den alten großen Propheten verglichen. Und einige Leute vermuten sogar, dass er Elia ist. Und warum kommen sie auf diese Vermutung? Weil im Malachi am Ende eben verheißen wird, dass Gott den Elia senden wird als Vorläufer für den Messias. Und sie überlegen sich, ja, könnte es sein, dass Jesus dieser Vorläufer des Messias ist? Aber Tatsache war, Johannes, der Täufer, war der Vorläufer für Jesus. Und Jesus hat schon deutlich gemacht, dass er selbst der Messias ist. Allerdings, und das ist interessant, vermeidet Jesus dieses Wort Messias. Auf Griechisch Christus. Christos. Und das macht er darum, weil mit diesem Wort, mit diesem Begriff viele falsche Erwartungen verbunden sind. Ja, und die am verbreitetsten war eben diese, dass der Messias das Volk politisch befreien würde. Ja, der Messias würde kommen und die erste Aufgabe, was er machen würde, ist erstmal die Römer aus dem Land jagen. Und in dieser Meinung des Volkes erkennen wir wiederum, dass das Volk keine wirkliche Einsicht darin hat, wer Jesus ist. Aber wir haben in diesen letzten Berichten auch gesehen, dass die Jünger selbst, die 12 Jünger, auch nicht so richtig erkannten, wer Jesus war. Aber anscheinend durch diese Machterweise Jesu, ja, durch die Lektion, die er ihnen erteilt hat, Sturm gestillt, Gerasener geheilt, blutflüssige Frau, Tochter des Jairus zum Leben erweckt, Aussendung der 12 mit Macht und dann noch die Speisung der 5000. Ja, all das hat jetzt dazu geführt, dass die Jünger begriffen, Jesus ist nicht nur ein Prophet, sondern Jesus ist der Christus, auf Hebräisch der Messias, der Gesalbte, der Retter, der Heiland. Vers 20, er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Und dieses Bekenntnis des Petrus, das ist ein Wendepunkt im Lukas-Evangelium. Nun ist endlich der engste Jüngerkreis, ja, die 12 sind endlich so weit, dass sie begriffen haben, wer Christus ist. Daraufhin hat Jesus gearbeitet, ja, die ganze Zeit, die ganzen Kapitel hat er sie in die Schule genommen, hat ihn versucht, deutlich zu machen, wer er ist. Aber auch nach diesem bemerkenswerten Bekenntnis des Petrus wissen die Jünger noch nicht alles. Sie wissen, Jesus ist der Messias, aber sie wissen nicht, was für ein Messias. Und darum steht jetzt hier, er aber gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Nun, warum sollten sie es niemandem sagen? Erstens, das Volk hatte falsche Vorstellungen vom Messias. Zweitens, die Jünger selbst wussten noch nicht so richtig, was das bedeutet, dass Jesus der Messias ist. Sie wussten noch gar nicht so richtig, von was sie überhaupt Zeugnis geben sollten. Und drittens, die Antwort gibt Jesus jetzt selbst, weil er leiden muss, bevor seine Größe, bevor seine Herrlichkeit vollständig gezeigt wird. Ja, wir könnten sagen, Jesu Taten und Jesu und die alttestamentlichen Schriften sollen von ihm Zeugnis geben. Und genauso ist es jetzt auch heute. Wir gehen ja nicht rum und sagen, Leute, Jesus ist der Messias, Punkt. Sondern wir sollen Zeugnis geben eben von dem Werk, von der Tat Jesu. Wir sagen, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Retter, weil er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Darum ist er der Messias. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und von den ältesten Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus erklärt hier in einem Satz, wie sein Werk als Messias aussehen wird. Er wird getötet werden und er wird auferstehen. Also Jesus erklärt Petrus und den anderen Jüngern jetzt das, was Petrus gerade bekannt hat. Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Und Jesus sagt, ja genau, Petrus, das stimmt. Und darum werde ich getötet und auferstehen. Und das klingt jetzt für uns, die wir diese Botschaft schon lange kennen, natürlich ganz normal, aber für die Jünger war das der absolute Hammer. Das war so krass, dass die es gar nicht für voll nehmen konnten. In der nächsten Ankündigung von seinem Leiden, da steht dann direkt dahinter, ja, die Jünger haben es überhaupt nicht begriffen. Und als es dann tatsächlich soweit war, als Jesus gestorben ist und als er wieder aufgestanden ist, dann kam so ein bisschen schwammig die Erinnerung, ja, irgendwie sowas hat er ja tatsächlich gesagt. Aber das konnte sich jetzt keiner vorstellen, das wollte sich keiner vorstellen. Der Christus, der Messias, der verheißende Retter, der mächtige König, der alles wieder ins Lot bringen sollte. Aber was sagt Jesus hier? Und Jesus spitzt es noch zu, ja, der macht diesen Kontrast noch deutlicher, indem er nicht von sich als Messias, sondern als Menschensohn redet. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus abstreitet, der Messias zu sein. Er berichtigt ja Petrus nicht. Er geht auf sein Bekenntnis ein. Aber Jesus nimmt einen anderen Titel für sich. Und dieser Titel ist aus dem Alten Testament bekannt, Menschensohn. Und diesen Namen hat er schon ein paar Mal genommen, immer um zu zeigen, welche Autorität er hat. Ja, der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat und so weiter. Und das macht tatsächlich Sinn, denn dieser Titel, wir hatten das schon mal, der kommt aus Daniel, Prophet Daniel, Kapitel 7, 13 bis 14. Und an dieser Stelle wird prophezeit, dass der Menschensohn eine himmlische, eine göttliche Gestalt ist, ja, der endzeitliche Richter und König. Ich sah an diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Jesus ist der Sohn eines Menschen, aber Jesus ist auch dieser göttliche Menschensohn. Und angesichts dieser Verse aus Daniel erscheinen Jesu Worte, die er gerade seinen Jüngern gesagt hat, noch unglaubhafter. Der Menschensohn. Ja, sofort klingelt es, aha, dieser göttliche Richter. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und von den ältesten Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Warum sollte der Messias, der Menschensohn, der Herr über die Natur, über die Dämonen, über Krankheit, über Tod, Jesus, der das Volk gerade eben gespeist hat, so in der Wüste, wie damals Gott sein Volk mit Manna speist in der Wüste, alles Zeichen seiner Macht. Ja, warum musste dieser Jesus viel leiden und verworfen werden, ja, und sogar getötet werden? Warum das Kreuz? Die Jünger dachten, sie gehören hier zu einer Kernzelle der Revolutionsbewegung. Ja, sie würden jetzt den Stein ins Rollen bringen. Sie würden diese Welt verändern. Der Messias ist da und jetzt geht's los. Jetzt wird alles anders, alles neu, alles besser. Und tatsächlich, die Jünger hatten recht. Aber sie hatten eben noch nicht verstanden, wie das vonstatten gehen würde, wie diese Revolution in Gang kommen würde. Der Weg des Sieges des Messias, der sah anders aus als der, den sich die Jünger und das Volk vorstellten. Der Messias sollte durch Leiden triumphieren und danach herrschen. Und Jesus erklärt ihnen, warum zum Sieg das Kreuz, ja dieses Leiden, notwendig ist. Warum dieses Leiden? Nun, das ist anstößig. Das wollen die Leute heute noch nicht gerne hören und glauben. Jesus, den sieht man auch heute gerne als einen Propheten, als einen Weisheitslehrer, einen Religionsstifter, ein Vorbild. Aber warum dieser schreckliche Kreuzestod? Hat Gott keine anderen Mittel und Wege? Wenn Gott so toll, so perfekt ist, hat er keine anderen Mittel und Wege? Ja, viele, die sagen, also dieser blutige Opferkreuzestod, das kann nicht stimmen. Theologen sagen das. Warum ging es nur auf diese Art und Weise? Und die Antwort, die man geben muss, ist wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünden. Christus ist diesen Weg des Leidens gegangen, weil er die Strafe für unsere Schuld, unsere Sünden auf sich genommen hat. Ja, wer das Kreuz leugnet, wer das Kreuz nicht wahrhaben will, wer dieses Opfer nicht wahrhaben will, der will auch seine eigene Sündhaftigkeit nicht wahrhaben oder sieht sie nicht. Aber fest steht, unsere Schuld, unsere Sünden müssen bezahlt werden. Gott ist heilig und gerecht und er kann nicht darüber gehen. Ja, Menschen, die kommen immer und fordern Gerechtigkeit. Und gerade wenn Leid passiert in der Welt, dann fragt man sich ja, wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Warum sorgt er nicht für die Gerechtigkeit? Und die Antwort ist, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Vielleicht sorgt Gott oft da für Gerechtigkeit, wo die Menschen sich fragen, warum sorgt Gott hier nicht für Gerechtigkeit? Vielleicht ist das schon oft das Gericht. Und Gott sorgt auch in deinem und in meinem Leben für Gerechtigkeit. Entweder du und ich, wir bezahlen unsere Schuld, indem wir selbst die Strafe auf uns nehmen, Tod und Verdammnis, oder Christus zahlt. Er büßt stellvertretend für uns. Jesus ist diesen Leidensweg gegangen, weil er nur so den Tod und die Sünde und die Macht des Teufels über uns wirklich besiegen konnte. Deshalb ist Christus ans Kreuz gegangen. Wir haben es heute in der Lesung gehört. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Ja, warum das Kreuz? Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf aller unsere Sünde auf ihn. Und diese Botschaft ist bis heute so anstößig, weil es auf krasseste Weise deutlich macht, wie sündig, wie schlecht der Mensch ist. Aber jeder Mensch tut gut daran, sich eben nicht darüber zu ärgern, sondern sich darunter zu stellen und Jesus anzunehmen und ihm zu folgen. Und auf unsere Nachfolge geht Jesus als nächstes dann auch ein. Denn die Art und Weise seines Werkes als Messias hat natürlich etwas mit der Art und Weise unserer Nachfolge zu tun. Ja, sie ist entscheidend dafür. Wir folgen dem Sieger, dem König, dem Retter, dem Messias, dem Menschensohn. Aber dieser Menschensohn ging durch Leiden, er ging ans Kreuz. Und auch unsere Nachfolge hat etwas mit dem Kreuz zu tun. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, die Notwendigkeit des Kreuzes in der Nachfolge. Und jetzt müssen wir wissen, diese folgenden Verse, das ist die Grundlage für unsere Nachfolge. Die sind wirklich wichtig für jeden von uns, für jeden, der Christus nachfolgen will. Das ist die Grundlage. Jesus ist der Messias, er ist auf die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist letztlich ans Kreuz gegangen, er ist in den Tod gegangen. Er schenkt uns dadurch Vergebung der Sünden, er versöhnt uns mit Gott. Er schenkt uns neues, ewiges Leben. Und er kommt jetzt und sagt uns, wer mir nachfolgen will. Und jetzt ist ganz wichtig, er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und welche Hammerschläge für die Jünger. Ja, gerade sind sie so weit, dass sie erkannten, Jesus ist der Messias. Und was sagt ihnen Jesus gleich als nächstes? Er muss getötet werden. Und noch weiter, und ihr müsst auf euch auch euer Kreuz nehmen. Ja, seine Nachfolger sagt, er müssen sich täglich fürs Sterben vorbereiten. Das bedeutet das. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sich verleugnen, das kann man auch übersetzen mit Nein sagen, Nein zu sich sagen. Nein zu seinen Wünschen und Begierden und Plänen und alles, was man eben selbst ist, Nein dazu sagen. Ich kenne es nicht. Und die Formulierung, sein Kreuz täglich auf sich nehmen, die spitzt das noch mehr zu. Und wiederum, wir dürfen das Kreuz nicht als ein nettes Schmuckstück betrachten. Wenn Jesus vom Kreuz spricht, dann redet er von der grausamen Art und Weise, wie die Römer die ganz schlimmen Verbrecher, ja, also die Mörder und die Verräter und solche Typen hingerichtet haben. Dafür war das Kreuz da. Das war wirklich das Allerallerschlimmste, das Allerallerunterste. Wenn wir an Kreuz denken, dann denken wir vielleicht an ein schönes lackiertes Holzkreuz oder vielleicht an unsere Schmerzen im Kreuz. Aber die Jünger, die denken dann an die römische Herrschaft, die Unterdrückung. Die denken an Schrecken und Angst. Das bedeutet das Kreuz. Und das Kreuz auf sich nehmen, so wie Jesus es ja dann selbst tat, das bedeutete also absolute Erniedrigung. Man musste das Folter- und Mordwerkzeug für seine eigene Hinrichtung selbst zum Richtplatz schleppen. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet also, erniedrigt zu werden und sich für seinen eigenen Tod vorzubereiten. Das bedeutet das, sich für seinen eigenen Tod vorbereiten. Wer sein Kreuz auf sich genommen hat, der ist zum Richtplatz gegangen. Und das hat man natürlich nicht freiwillig gemacht, aber Jesus fordert genau das jeden Tag von seinen Nachfolgern. Nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Sagt Nein zu euch selbst und folgt mir nach. Täglich für den Tod vorbereiten. Und was bedeutet das jetzt konkret? Es bedeutet, sich von seinen eigenen sündigen Gedanken und Begierden und Wünschen loszusagen, sie zu verleugnen. Zu seinen eigenen Begierden zu sagen, ich kenne sie nicht, ich höre nicht auf euch, sondern ich höre auf den Herrn. Theo Lehmann hat das schön in dieses Lied gefasst, was wir heute auch singen werden. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Das bedeutet das. Seine eigenen Pläne, seine eigenen Träume weggeben. Nun, nicht unseren eigenen Begierden, unseren eigenen Wünschen nachzugeben, das ist wie Sterben für uns. Warum legt Jesus uns ein so hartes Kreuz auf? Warum das Kreuz? Damit wir es nicht einfacher haben als er? Ja, dass Christus ans Kreuz gehen musste, das ist ja schon hart. Das kann man vielleicht noch hinnehmen. Aber dass wir jetzt auch unser Kreuz auf uns nehmen sollen, und das ist noch härter, das ist ja noch anstößiger. Eine Freundin von mir, die sagte mir mal, ja, das mit dem Glauben und mit der Bibel und so weiter, das ist ja alles schön. Und da gibt es ja wirklich gute Sachen. Aber warum immer dieses mit der Unterordnung, mit der Demut, mit der Erniedrigung? Ihr redet immer von Unterordnung. Das kann es doch nicht sein. Ja, im Glauben, in der Religion, in der Spiritualität, da geht es doch darum, dass es mir besser geht. Ja, dass ich mich besser fühle. Ich habe Probleme im Leben, ich habe Ängste, ich habe Selbstmitleid, ich habe sonst was im Leben. Und der Glauben und Gott, die sollen mir helfen, dass es mir besser geht. Ja, man muss sich doch selbst finden, man muss mit sich selbst in Einklang kommen, dann kommt man auch mit der Welt klar. Und Jesus hat es ja selbst so gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Na klar, ich muss erstmal lernen, mich selbst zu lieben, dann klappt es auch mit Nachbarn. Und genau das ist heutzutage das große Thema. Egal wo, in der Wirtschaft, in der Werbung, in der Ausbildung, in Partnerschaft, es geht darum, sich selbst zu lieben. Es gibt Bücher mit dem Thema, wie die Partnerschaft gelingen kann, wie die Ehe gelingen kann. Und die große Überschrift ist, du musst dich selbst lieben. Wenn du mit dir selbst zurechtkommst, wenn du selbst zufrieden bist, wenn du dich selbst liebst, dann kannst du auch deinen unperfekten Partner irgendwie ertragen. Ja, sich selbst zu finden, sich selbst etwas zu gönnen, sich selbst durchzusetzen, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu vergeben, sich selbst zu bemitleiden, auch mal an sich selbst zu denken, endlich mal sich selber leben, das bedeutet Leben. Nun, warum spricht Jesus dennoch vom Kreuz, von Selbstverleugnung? Ganz einfach, weil Jesus von einem anderen Leben spricht. Jesus spricht nicht von dem Leben, von dem die Welt spricht. Jesus spricht von einem anderen Leben. Das, was die Welt mit Leben meint, sagt Jesus, das bedeutet den Tod. Und das, was in der Welt den Tod bedeutet, das ist das wahre Leben. Jesus spricht von einem ganz anderen Leben. Und Jesus ist der Fachmann. Er ist selbst das Leben. Er weiß, wovon er spricht. Jesus legt seinen Nachfolgern, er legt den Christen dieses Kreuz auf, weil es ihnen zum Segen, zum Leben dient. Denn wer sein Leben, Vers 24, erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst und nähme Schaden an sich selbst? Sein Leben verlieren, hier im ersten Fall. Da spricht Jesus nicht davon, dass man irgendwie den Plan im Leben verliert, dass man so ein bisschen planlos irgendwie durchs Leben wankt, man weiß nicht mehr so richtig, worum geht's in meinem Leben. Nein, er spricht hier von der ewigen Verdammnis. Er spricht davon, dass wir alles verlieren. Und er fragt natürlich, gibt es irgendetwas in dieser Welt, was das wert wäre? Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Jesus fragt uns, für was wir arbeiten, für welche Sache wir uns anstrengen, wonach wir streben, um welche Sache wir unser Leben organisieren. Und wenn wir es dann haben, ob es uns wirklich hilft, ob es uns glücklich macht und wie lange wir es haben, wie lange es wirklich uns erfüllt. Vielleicht erfüllt es uns sogar bis zu unserem Tod, bis zu unserem leiblichen Tod. Aber was ist dann? Was bringt uns Reichtum und Macht in dieser Welt? Können wir damit unsere Seele retten? Können wir da einen Tag in unserem Leben dazu hinzufügen? Können wir damit etwas für Gott bieten? Und Jesus sagt uns klar, diese vergängliche Welt, diese ganze vergängliche Welt zu gewinnen. Ja, alle, müssen wir uns mal vorstellen, alle unsere Wünsche werden erfüllt. Und noch viel, viel mehr dazu. Und dabei an deiner ewigen Seele Schaden zu nehmen, das ist ein sehr, sehr schlechtes Geschäft. Nun, wenn wir jetzt mal unser Leben betrachten, wir stehen nicht täglich in der Gefahr, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden. Oder dass jemand kommt und uns mit Reichtum überschüttet. Aber wir sehnen uns danach. Wie gern wollen wir dieses und jenes noch haben? Oder wie schön wäre es, eben überall beliebt zu sein? Oder wie toll wäre es, wenn man verschiedene Leistungen bringen könnte, ja, wenn man sich besonders hervortun könnte, wenn man mal der Held sein könnte, der Sieger sein könnte. Nun, die Bibel macht auch deutlich, wir sollen nicht all diesen Dingen in dieser Welt entsagen. Wir müssen nicht leben wie die Mönche, aber wir sollen erkennen, dass uns Gott diese Dinge schenkt. Und darum sollen wir nach ihm streben, unser Leben um ihn organisieren. Und dann werden wir wahres Leben finden. Ja, wahres Leben, wahre Erfüllung, wahre Erlösung finden wir eben nicht in dieser Welt, finden wir auch nicht in uns selbst. Da finden wir nur den Tod. Selbstfindung, das was heute so wichtig ist, das ist dann tatsächlich nach römischer Art und Weise sich das Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet tatsächlich in den Tod zu gehen. Selbstfindung bedeutet in den Tod zu gehen. Wahres Leben, wahre Erfüllung, wahre Erlösung finden wir allein in Christus. Und darum spricht Christus nicht nur davon, dass wir das Leben verlieren sollen. Ja, das macht ja auch der Buddhismus, der Hinduismus, das machen katholische Mönche und das machen islamische Hassprediger, die zum Selbstmordattentat auffordern. Das Leben verlieren und dadurch gewinnen. Nein, Jesus redet nicht davon. Er sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wir könnten auch sagen, wer sein Leben mir gibt, dem werde ich wahres Leben geben. Und weil diese Welt und weil wir selbst uns von Christus abhalten, müssen wir sie ihm verleugnen. Das, was die Welt als Leben verkaufen will, das müssen wir verlieren, verleugnen und ans Kreuz nageln. Damit wir das wahre Leben empfangen, damit wir wirklich leben können. Luther hat es vielleicht noch krasser ausgedrückt. Er sagte, wir sollen uns selbst hassen. Erst dann werden wir ins Reich Gottes kommen. Und er sagte das in seinen 95 Thesen. Ja, in diesen Thesen, indem er dagegen vorging, dass wir durch irgendwelche Werke vor Gott gerecht werden können oder dass wir durch irgendwelche Leistungen zu dem Werk Christi noch etwas dazufügen können oder auch müssten. Sich selbst zu hassen, sich selbst zu leugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, das bedeutet, zu erkennen, dass kein Wert in uns liegt. Nichts Gutes, nichts Liebenswertes, nichts, womit wir irgendetwas zu unserer Errettung, zu unserem Leben beitragen könnten. Und selbst der Apostel Paulus, der sein ganzes Leben lang danach gestrebt hat, Gott zu gefallen, der wirklich vorbildlich gelebt hat, er muss es auch bekennen. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, sagt er. Ja, wenn ein anderer meint, er könnte sich auf das Fleisch verlassen, so ich viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also Paulus, der war ziemlich gut. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles, was er im Leben erarbeitet hat, achtet er für Dreck. Warum ist das Kreuz auch in unserer Nachfolge notwendig? Nun, wir können Christus nicht wirklich nachfolgen, wenn wir noch irgendetwas von uns selbst halten. Wer noch irgendwas von sich selbst hält, der muss Abstriche bei Jesus machen. So wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die waren fromm, die waren gottesfürchtig, die waren bibelfest. Aber sie waren eben von sich überzeugt. Und darum lehnten sie logischerweise Jesus ab. Ja, es ist besser, wenn er weggeht. Es ist besser, wenn er stirbt, als dass wir etwas von unserem Einfluss einbüßen würden. Alles, was wir sind, sollen wir hassen, sollen wir verleugnen, sollen wir ans Kreuz nageln. Weil alles, was wir selbst sind, Sünde ist. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann führt uns diese Erkenntnis natürlich zur Umkehr, zur Buße, zu Christus. Aber diese Erkenntnis über unsere Schlechtigkeit, über unsere Sünde, das ist keine Lehre, die wir in der Welt hören. Das ist keine Lehre, die wir mit unserer Vernunft begreifen können. Das ist eine Lehre, die gegen unser eigenes Wesen geht. Das heißt, wir können das nicht begreifen und erkennen. Sondern es muss uns von Gott und durch sein Wort und durch seinen Geist geschenkt werden. Aber auch wenn wir schon Christen sind, wenn wir Christus folgen, wenn uns Gott schon zur Umkehr, zur Buße, zu dieser Erkenntnis geführt hat, dann gilt es trotzdem, das, was Jesus hier sagt. Ja, diese griechischen, die grammatischen Formen dieser Wörter und dann noch extra dieser Zusatz täglich, die machen deutlich, dass Selbstverleugnung, Kreuztragen und diese Dinge, dass das unsere lebenslange Nachfolge bestimmen soll. Jesus redet hier von unserer täglichen Nachfolge. Wir sollen jeden Tag neu nach ihm, nach seinem Reich, nach seinem Wort streben. Und das bedeutet jetzt umgekehrt nicht, dass wir immer, wenn wir mal eine Sünde tun, in der Gefahr stehen, unser Leben in Christus zu verlieren. Wir bekommen ja dieses Leben nicht, weil wir jetzt die Leistung bringen, dass wir uns selbst verleugnen, sondern weil Christus sein Leben am Kreuz gelassen hat für uns. Aber weil Christus das für uns getan hat, sollen wir ihm nun aus Dankbarkeit mit aller Kraft folgen. Wir sollen erkennen, wenn unser Herr Schmach und Leiden erlitten hat, dann wird es seinen Nachfolgern dieser Welt mitunter nicht besser gehen. Und das hat Jesus seinen Jüngern auch immer wieder gesagt. Schüler steht nicht über dem Meister. Wenn sie mich verfolgen, so werden sie auch euch verfolgen. Und trotz dieser Gefahren sollen wir treu zu ihm stehen. Auch das gehört zum Kreuztragen. Es ist eine Erniedrigung in dieser Welt um Christi willen. Und wer sich vor dieser Erniedrigung scheut, der schämt sich für Christus. Ja, er verleugnet eben nicht sich selbst, sondern er verleugnet tatsächlich Christus. Und in diesem Fall spricht Christus dieses sehr harte Gerichtswort, Vers 26. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Wer sich für Christus schämt, wer also das, was Christus am Kreuz für uns tat, nicht annimmt, der leugnet letztlich, dass er Christus braucht. Und wer Nein zu Christus sagt, zu dem wird auch Christus Nein sagen, wenn er in seiner Herrlichkeit. Also wenn er genau so kommen wird, wie es Daniel beschrieben hat. Wenn der Menschensohn in deiner Herrlichkeit kommen wird, um diese Welt zu richten, dann wird er auch diese Menschen verleugnen. Aber auch diese harte Aussage muss uns jetzt nicht unsere Heilsgewissheit nehmen. Aber wir müssen es als Ermahnung annehmen. Ja, wie oft sind wir in Situationen, wo wir als Christen tatsächlich von unserem Glauben Zeugnis geben könnten, wo wir aus Angst irgendwie schlecht dazustehen davon zurücktreten. Oder wo wir sagen, ja, ich möchte lieber Rücksicht nehmen, ich möchte diesen und jenen nicht damit verschrecken. Und wir müssen uns wirklich hinterfragen, gut, wann ist es wirklich richtig, Rücksicht zu nehmen, aber wann ist es einfach, dass wir uns dafür schämen? Ja, wir glauben an einen Messias, der anstößig ist. Das ist so. Jesus ist nicht ein Retter, so wie ihn sich die Welt wünscht und vorstellt. Ja, wie wir ihn in vielen Filmen gezeigt bekommen, ein starker, ein gut aussehender Held, der mit viel Waffengewalt die Lage in Ordnung bringt, die Frau erobert und ansonsten immer cool und lässig darüber daherkommt. Christus ist gekommen, um zu leiden und zu sterben. Und genau so sieht auch das Leben seiner Nachfolger aus. Sie sollen ihr eigenes Leben aufgeben. Das Kreuz ist tatsächlich notwendig im Werk des Messias und in der Nachfolge. Und diese Botschaft klingt eben in dieser Welt unvernünftig, schrecklich und nicht besucherfreundlich. Diese Botschaft ist eben nicht der Slogan, um Gemeindehäuser zu füllen. Aber diese Botschaft bedeutet wahres Leben. Und darum schließt Jesus auch mit einer herrlichen Botschaft diese Unterweisung über seinen Heilstag und über seinen Nachfolger ab. Er sagt, Vers 27, ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und was meint er damit? Jesus redet davon, dass eben durch seinen Tod das Reich Gottes in dieser Welt anbrechen wird. Und warum? Weil er eben nicht im Tod bleibt, sondern weil er auferstehen wird. Nochmal Vers 22. Der Menschensohn muss viel leiden, verworfen werden von den ältesten Hohepriestern, Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das haben die Jünger wahrscheinlich gar nicht mehr gehört. Aber sie sollten es bald selbst erleben und sie sollten es tatsächlich verstehen und fest im Glauben ergreifen und darin wahres Leben finden. Und genauso schreibt Jesaja, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wenn er gestorben ist, wird er Nachkommen haben, seine Jünger, und in die Länge leben. Er wird leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Jesus, der Christus, der Messias, der Menschensohn, er konnte sich nicht auswählen, auf welche Art und Weise er diese Welt retten wollte. Er musste in den Tod gehen, er musste so unsere Strafe auf sich nehmen. Nur so konnte er uns retten, nur so konnte er uns mit Gott versöhnen. Und seine Nachfolger, die können sich auch nicht für ein Leben entscheiden. Ja, entweder du lebst dein Leben oder du lebst das Leben der Nachfolge. Warum? Weil es nur ein wahres Leben gibt. Und alles andere, wenn es der ganze Reichtum dieser Welt ist, führt letztlich in den ewigen Tod. Dieses wahre Leben gibt es nur in Christus. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.